Es ist mal wieder Donnerstagabend. Wir sitzen im Fondrom. Wir ist Maha und ich. Hallo Maha.
Hallo Heckpiet.
Es ist Genusscast, die Folge Nummer 57.
Ja.
Der Tisch steht voll.
Ja.
Mit
Weinen.
Und einem Schaumwein.
Ja. Und eigentlich ist das Thema heute griechischer Wein, aber wir werden ein bisschen das ausweiten. Warum, wird dann auch noch erklärt. Ah, da wollte ich noch einen Link heraussuchen. Naja, also es geht vor allen Dingen um griechischen Wein, denn wir haben ein Genusspaket bekommen von der BASF, Weinland Griechenland. Da waren drei typische griechische Weine drin. Und wie wir dann heute feststellen, war eines davon ein Schaumwein. Den werden wir nicht öffnen, weil wir den dann nicht abtransportieren können. Und wir können ja immer nur einen kleinen Schluck trinken. Und stattdessen haben wir uns gedacht, schauen wir, was aus der griechischen Weintradition wird. Und gehen etwas über Griechenland hinaus.
Wenn du sagst, drei klassische griechische Weine, ist auch Rezina mit dabei?
Nein, ist kein Rezina mit dabei. Ja gut, Rezina ist natürlich sehr typisch, aber ich glaube, da müssen wir auch noch einen Link zu Rezina machen. Ich glaube, das ist nur eine, also das ist, da geht es ja darum, wie man die Weine haltbar macht. Ja. Und man hat halt erst sehr spät entdeckt, naja, das stimmt nicht, das gibt es wohl auch schon in Griechenland, dass man der Zugabe von Schwefel Wein haltbar machen kann. Das Problem ist ja, also sagen wir mal so, es ist ja leichter Wein herzustellen als Traubensaft.
Genau.
Weil der Wein sofort anfängt durch herumfliegende Hefe und so zu fermentieren.
Ja.
Und das ist halt das Problem. Ja, und jetzt ist natürlich so, der fermentiert natürlich immer weiter, insbesondere wenn es warm ist. Und dass die griechische Weintradition so alt ist, liegt eben schon daran, so, sobald man irgendwie Trauben hat, weiß man, da kann man was Alkoholisches herstellen. Aber es fermentiert dann immer weiter und das muss man aufhalten. Und da gibt es halt verschiedene Methoden und man ist also schon sehr früh, also in der Antike auch drauf gekommen, dass Schwefel hilft, die Fermentierung zu stoppen. Das ist ja bis heute so das Hauptmittel. Die andere Möglichkeit ist eben andere Sachen hinzuzugeben, zum Beispiel diesen Harz.
Genau.
Rezina ist der Harz und der hilft auch dabei zu stoppen. Ich glaube, man kann auch Honig dazugeben,
man kann
es erhitzen.
Genau.
Und aber bei Erhitzen ist auch wieder schlecht, da leidet der Geschmack drunter. Mhm. Und bei Honig kann man sich vorstellen, leidet auch der Geschmack.
Genau, es ist also auch so, dass dieser Wein dann damals auch etwas alkoholischer war, so zwischen 16% und 20%. Und man hat dann quasi da das gestoppt, auch mit, wie du schon sagtest, mit Honig oder mit Zuckerrüben, also mit Saft aus Zuckerrüben oder aus Zuckerrohr auch in manchen Ländern, um halt den einfach dann weiter haltbar zu machen. Ne?
Ja, wobei Zugabe von Zucker ist, glaube ich, gar nicht so gut. Aber wie gesagt, immer wie wir, also weil der Zucker natürlich auch die Hefe, Bakterien mögen ja Zucker.
Genau, klar.
Also irgendwas zugeben, was die nicht so mögen, zum Beispiel Alkohol.
Ja. Oder. Genau, also nur Alkohol, genau.
Aber Alkohol muss man erstmal herstellen. Also von daher wäre das nicht das Gute. Das macht man ja heute, da haben wir ja beim Portwein drüber gesprochen. Naja, aber der eigentliche Einstieg in griechischen Wein ist natürlich immer die Musik.
Also genau.
Griechischer Wein, gestern Abend habe ich angefangen, mich vorzubereiten und seitdem kommt die Melodie von Udo Jürgens berühmten Schlager mir nicht aus dem Sinn. Das ist tückisch. Ne? Also das ist wirklich, also dieser Schlager ist wohl wirklich gut. Ne? Und wir haben ihn ja auch verlinkt, wir haben auch Udo Jürgens verlinkt.
Genau, wir haben extra nicht eingespielt, dass sie diesen
Ohrwurm nicht los. Nein, wir wollen das nicht einspielen. Aber das ist wirklich, also es ist wirklich sehr berühmt. Und das Interessante ist ja, dieser Song von Udo Jürgens ist ja dann auch vielfältig gecovert worden.
Ja.
Wir haben es auch verlinkt, zum Beispiel von den Fantastischen Vier. Und ist sogar weltberühmt, also er ist sogar im Ausland berühmt geworden. Und das denkt man gar nicht, dann denkt man gar nicht, das kann unmöglich ein deutscher Schlager sein. Also zum Beispiel habe ich den das letzte Mal gehört beim Rugby-Spiel in Südfrankreich. Und da habe ich gedacht, was spielen die hier, Udo Jürgens Schlager? Und bei genauerer Information habe ich herausgefunden, dass das die Rugby-Hymne schlechthin in Frankreich ist. Und zwar ist es eigentlich die Rugby-Hymne vom Bayona Rugby Club. Gibt eine französische und eine baskische Version, haben auch alles verlinkt. Und aber die Rugby, also wenn Rugby gespielt wird, gibt es da immer so eine kleine Musikband, die zum Anfeuern, ob immer weiß ich nicht, aber ich habe es halt erlebt, die zum Anfeuern halt irgendwelche schlechte Musik spielt, unter anderem diesen Song.
Okay.
Und der kann dann auch in der Geschwindigkeit an das Spielgeschehen
angeglichen werden.
Also, ja, beim Rugby ist ja so, also jetzt hier Rugby. Es gibt ja manchmal schnelle Phasen in dem Spiel und dann gibt es so Wartephasen,
ja,
wo die da alle verkeilt sind, da auf dem Spielfeld sind. Und dann kann man natürlich das langsam spielen und jetzt wieder rennen, das schneller spielen.
Ja, ja, ja.
Also es ist eine sehr dankbare Rugby-Hymne, die man eben auch endlos spielen kann. Und das ist so wirklich, also das zeigt, dass das nicht einfach ein normaler Schlager ist, sondern tatsächlich so eine Art Welthit. Und wir merken es ja, also wenn man sowas dauernd als Ohrwurm im Kopf hat, naja, gut, aber kommen wir, glaube ich, vom Schlager zum echten Wein. Und ja, die Weintradition ist wirklich ganz alt. Irgendwo war, ich glaube, das war sogar in dem Wikipedia-Artikel über Wein, Weinbau in Griechenland, ich weiß es nicht mehr, vielleicht irre ich mich jetzt, aber ich kann ja mal gucken. Da war gleich am Anfang so eine Karte, nee, ist irgendwo anders gewesen, wo praktisch die traditionelle Weinbaugegend ist. Und das war nicht nur Griechenland, sondern ganz Kleinasien um das Schwarze Meer herum, also die ganze Küste. Und da kommt der Weinbau her. Die Georgier sagen ja auch mal manchmal, dass sie den ältesten Weinbau haben. Genau genommen ist das, glaube ich, die abchasische Küste am Schwarzen Meer, wo man also sehr, sehr alte Funde von, also Überreste von Weinbau gefunden hat, aber eben auch in Griechenland, also auf die Bronzezeit zurückgehende Spuren. Also wirklich eine ganz, ganz alte Tradition. Und die alte Tradition hat auch irgendwie ja überlebt, auch in Form der alten traditionellen Rebsorten. Wir haben auch eine Liste der traditionellen Rebsorten dabei. Und wir sind ja schon mal in Kontakt gekommen mit griechischem Wein, wenn du dich erinnerst. Also mit der griechischen Tradition. Es werden jetzt einige Leute böse sein. Nämlich auf der Weinmesse, wo wir den türkischen Wein probiert haben.
Stimmt, genau.
Denn dieser türkische Wein, gut, das ist jetzt türkischer Wein, ne? Aber die Tradition kommt eigentlich aus Griechen. Das ist also aus der Antike, aus der Bronzezeit, aber da hat man da möglicherweise griechisch oder armenisch oder sowas gesprochen in den Weinbaugebieten. Das dürfen wir jetzt nicht zu laut sagen, weil die türkischen Nationalisten das nicht gerne hören.
Ja.
Jetzt spricht man da natürlich in Kleinasien türkisch, aber da ging es eigentlich los. Und natürlich dann auch in den Gebieten, die jetzt immer noch Griechenland bilden. Oder jetzt Griechenland bilden, noch kann man ja nicht sagen, weil das ist natürlich eine andere Form. Das war ja kein Nationalstaat. Aber das ist eben diese Tradition. Und ja, da gibt es also eine Reihe von Weinbaugebieten. Da hatten wir erst verschiedene Links, aber es ist, glaube ich, wirklich am schönsten und am übersichtlichsten in Wikipedia zusammengefasst. Da gibt es die nördlichen Gebiete, aus denen wir gleich auch was probieren werden. Also Thrakien, Makedonien und Makedonien auch mit einer ganz alten Tradition. Und wir haben hier auch einen Wein aus Imathia, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Das die Stadt ist wichtig, das ist die sogenannte Stadt der Helden, wo eben auch der makedonische Königshof war, also mit Philipp und Alexander. Und von daher auch da eine ganz alte Weintradition. Also das ist Epirus, aber dann auch, das ist die andere Seite dann an der Adria. Also auch Nordgriechenland, Thessalien ist im Grunde ja auch noch, das ist der Übergang vom Nord
ist zu Zentralgriechenland.
Zentralgriechenland hat natürlich auch Weinbau. Und dann der Peloponnes, also diese große Halbinsel mit Weinbau. Da werden wir auch einen Wein probieren vom Peloponnes. Also wir sind wirklich praktisch überall. Und dann kommen die Inseln.
Genau.
In den Inseln haben wir jetzt weniger Wein.
Also Kreta ist ja, glaube ich, eines der größten Anbaugebiete und Inseln für,
genau,
für griechische Weine weit im Süden.
Ja.
Weil es dann nicht nur flach und Wasser ist, sondern es gibt auch da viele Berge. Und man braucht natürlich für den Weinbau braucht man natürlich ja auch.
Na, es ist ein sehr mildes Klima natürlich da auch, trotz der Berge. Also das ist, glaube ich, also ich glaube, die Bedingungen für den Weinbau sind in Griechenland überall gut. Also aber gut, Berge sind natürlich nochmal besonders. Und wir kennen jetzt hier vielleicht die schweren griechischen Rotweine, die ja dann auch besungen werden. Aber es gibt eben auch eine Weißweintradition. Wir haben dann ja auch damit anfangen.
Und auch eine Sekttradition, was man gar nicht so auf der Agenda hat.
Das haben wir ja auch einen Schaumwein dabei, den wir aber, wie gesagt, heute nicht probieren werden. Und jetzt kommt das Interessante, Griechenland, ich habe ja schon gesagt, da der gesamte Bereich um das Schwarze Meer und eben auch Kleinasien, das ist praktisch der Ursprungsbereich. Und von da aus wird die Weintradition weiter
getragen,
denn es gab ja schon früh griechische Kolonien, die sogenannte Magna Graecia oder Magna Graecia oder wie man das dann ausspricht, Magna Graecia ist die moderne lateinische Aussprache, die ja eben dann die griechische Tradition nach Süditalien bringt und nicht nur nach Süditalien, über die Etrusker dann nach Mittelitalien, deshalb greifen wir dann auch auf die etruskische Tradition zurück und haben einen etruskischen Traditionswein hier. Und es geht natürlich auch, und das werden wir zuerst machen, denn das ist das Erste, und zwar gibt es in Südfrankreich griechische Kolonien, in Marseille, also Marseille ist eine griechische Gründung, Nizza, Antibes, das sind alles griechische Kolonien, also Gründungen, die in alter Zeit in der Antike schon gegründet worden sind. Und dorthin nehmen die Griechen ihren Wein mit und der breitet sich dann aus entlang der Rhone und da gibt es einige Zentren von ganz frühem Weinbau in der Nähe der Rhone, also zum Beispiel den Saint-Pourçain zum Beispiel, den wir jetzt nicht hier haben, das gilt ja als erstes westeuropäisches Anbaugebiet.
Ja, genau.
Und wir haben jetzt Saint-Péray. Also auch südliche Rhone, auch ein altes.
Nördliche Rhone ist das, oder?
Nee. Nördliche sind wir denn in der Schweiz. Bitte dich, das ist.
Guck doch mal nach, bitte.
Also, wie gesagt,
ich werde jetzt.
Dort kommt auch der Wein hin, jedenfalls die Tradition, aus Griechenland. Und das ist Saint-Péray, Adèche, das ist schon, das ist, da spricht man ja, der Ortsname ist ja okzitanisch. Mhm. Also, ist schon,
aber es soll wohl zum nördlichen Teil gehören.
Nee, nördlich wäre in der Schweiz dann schon. Also.
Ja,
ich habe jetzt leider.
Ich will noch dagegen halten. Wir gucken gleich nochmal.
Ich habe jetzt leider hier keine Karte, das ist ein bisschen doof.
Ich habe jetzt mal die Wikipedia aufgemacht und gucke, ob da was drin steht.
Also ich habe leider jetzt nicht den Ort, sondern den Artikel über das Weinbaugebiet. Mhm. Und die haben eigentlich diese ganze Tradition tatsächlich aus der griechischen Tradition übernommen. Also so ganz weit weg dürfte es deshalb nicht sein, weil ich finde tatsächlich.
Ich schick dir mal einen Link, den ich gerade gefunden habe.
Ich habe jetzt hier nochmal den Ort. Da gibt es natürlich dann noch eine Karte. Ja, also es ist doch ziemlich. Also man sieht, es ist unten noch, da ist die Spitze vom Trichter. Also es ist Departement Ardèche. Also ich finde es ist noch südlich genug. Na, Toulouse ist dann noch südlicher. Auvergne-Rhône-Alpes ist die Region. Also das ist gerade noch der Einfluss. Also es ist noch nicht so richtig, wenn es zentralmassiv wäre, dann könnte man sagen, das ist eher keltisch.
Ja.
Aber das ist hier sicherlich noch die Weintradition, die dann aus Griechenland kommt. Die Kelten übernehmen das natürlich auch. Auch die Römer übernehmen ja die Tradition.
Mhm.
Wobei so ein bisschen die römische Tradition auch dahin führt, dass es, glaube ich, nicht so alkoholische Weine gewesen sind. Also vielleicht ist das ein Vorurteil, ich kann es nicht wirklich überprüfen, aber die griechischen Weine sind halt irgendwie oft schwerer, alkoholischer als die römischen.
Das stimmt.
Und wie gesagt, die Tradition kommt nach Rom über die Etrusker, also über, und das können wir gleich noch besprechen, wenn wir dann da angekommen sind. Also, ich würde sagen, bevor wir hier lange weiterreden, wir müssen dann auch über die Regionen reden, über die Qualitätsstufen, fangen wir mal an.
Genau, im ersten Wein, was ja ein Cuvée ist. Was
ja, das ist aber, glaube ich, in Griechenland
relativ
so
üblich. Relativ üblich.
Ich glaube, der andere ist auch ein Cuvée, müssen wir mal gucken.
Ja, wir haben der rote ist auf jeden Fall auch ein Cuvée.
Ja.
Das ist auch ganz typisch für griechische Weine.
Das ist ja ein Riechwein. Sag mal, genau, was wir da haben.
Also, wir haben jetzt hier ein
2018er.
2018er von dem, ich, wie gesagt, verzeiht jetzt schon meine Aussprache.
Ja, ich spreche es aus.
Genau.
Urinos Elios.
Genau, das hätte ich jetzt nicht aussprechen Elios können. Aber ich
Urinos
meinte.
Urinos Elios.
Ich meinte aber die Rebsorte. Einmal ist ein Sauvignon Blanc. Das ist, glaube ich, relativ einfach auszusprechen.
Das
und
einfach.
Das andere ist Moscofilero.
Das ist italienisch.
Mhm.
Allerdings ist das genau, und da sehen wir, na, wie das ineinander übergeht. Das ist tatsächlich eine ganz alte Traditionstraube aus dem, also wie gesagt, der Wein kommt vom Peloponnes. Hier steht es auch. Der Moscofilero zählt zu den ältesten Rebsorten Griechenlands.
Genau. Das ist eine typische, sehr, sehr alte Rebsorte und die soll quasi in dem Cuvée die Säure erzeugen, weil Sauvignon Blanc ist ja an sich zwar sehr fruchtig, also die Fruchtnoten Sauvignon Blanc sind ja typischerweise so Stachelbeere, Brennnessel, grüne Paprika, ist von der Säure nicht ganz so strukturiert und fest und darum nimmt man halt die zweite Sorte, um halt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Säure zu geben, dass man halt ein schönes süßes Säurespiel hat. Durch den Sauvignon Blanc kriegt man natürlich immer schöne Mineralnoten mit rein, die man natürlich auch so typischerweise vom Riesling her kennt. Und genau, ich bin mal gespannt, wie der so in der Nase überhaupt ist. Sauvignon Blanc ist sehr, sehr dominant.
Ja, der ist, den riecht man auch, den Sauvignon Blanc. Da ist noch was anderes. Also man merkt, das ist kein reiner Sauvignon Blanc. Da ist noch was anderes. Also ich hätte jetzt, wenn ich nicht wüsste, was das wäre, hätte ich gesagt, ist vielleicht ein Riesling dabei.
Ja, das ist wohl die Moscofilero-Sorte ist, wo kommt wohl den Moscofilero, kommt wohl ein bisschen dem Muscatella ein bisschen nahe.
Aber dem griechischen Muscatella?
Ja, dem griechischen Muscatella.
Also nicht den wir hier.
Genau.
Nehmen.
Und
schon sehr trocken. Aber hat was sehr Erfrischendes auch.
Ja.
Aber ist ein schöner Sommerwein.
Ja, sehr trocken. Schöne Säure.
Ja.
Angenehme Säure.
Ja, angenehm. Es ist sehr harmonisch eingebunden.
Ja, und ich finde zum Schluss, am Anfang ist er sehr trocken, zum Schluss wird er etwas süßlicher. Merkst du das im Geschmack?
Ja,
der im Abgang?
Eine süßliche Note. Das ist ganz interessant, weil man so ein bisschen an Riesling erinnert ist, aber der Riesling hat halt nicht diesen süßlichen Abgang, also süßlich würde ich es gleich mal nennen, aber er hat halt so einen harmonisch-fruchtigen Abgang.
Mhm.
Was würdest du sagen von den Früchten her, was erinnert er dich?
Also es ist definitiv mein Sauvignon Blanc, Stachelbeere, grüne Paprika.
Stachelbeere, ja.
Definitiv, aber es ist auch irgendwas Grasiges drin,
also
Heu.
Ja, was Grasiges. Aber er hat auch was Fruchtiges. Ich würde fast sagen, so eine Litchi-Note hat.
Ja, ich würde nicht sagen Litchi, ich würde eher sagen Maracuja.
Maracuja, ja.
Litchi ist
Maracuja.
Litchi ist zu klebrig. Das
zu
ist
klebrig,
so,
ja.
Maracuja hat
also
ein bisschen Säure.
Also ist eine ganz leichte Note.
Mhm.
Ganz leichte Note. Also ganz toll.
Ja.
Gibst du mir nochmal einen Schluck und dann sag doch mal was zum Etikett und zur Flasche, ist doch auch sehr schön. Also ich finde
Also
Etikett, danke, danke.
Das ist der einzige heute mit Drehverschluss. Das ist eine, also 0,75er Flasche und auf der, auf dem Etikett ist halt das Logo mit einer Trompete oder Tuba, ich weiß gar nicht, was das richtig ist.
Tuba.
Sieht, glaube ich, eine Tuba aus.
Oder ein Horn.
Oder ein Horn.
Ich würde sagen,
ein Blasinstrument auf jeden Fall.
Blasinstrument.
Ein großes Blasinstrument.
Ja, ich würde sagen eine Tuba.
Und über diesem Blasinstrument fliegen drei Vögel und dann ist, glaube ich, eine Sonne sterilisiert. Das kann man auch gleich auf unserem Instagram-Account auch gleich mal sehen. Die Flaschen haben alle fotografiert. Ja. Jahrgang 2018. Also das Etikett ist wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Die Rückseite sagt, ich kann still ein bisschen was drauf, sogar in Deutsch. Wir kombinieren hier zwei aromatische Sorten der peponesischen Weinberge.
Peponese.
Genau. Die elegante, intensive Aromen von Rosen und Zitronenblüten bilden diese wiederum Blau mit den Zitrusfrüchten,
exotischen. Also Rosen finde ich jetzt
super. Ja, ich auch. Rosen gar nicht. Serviert mit Fisch, Krustentiere und Meeresfrüchtenpasta. Genau. Das Problem ist halt, also ja, Empfehlung, Sauvignon Blanc kannst du eigentlich zu allem trinken. Ne? Also das ist, passt eigentlich zu allem. Aber Rosen, ich muss jetzt nochmal reinriechen, aber das, nee.
Nee, Rosen kann ich auch nicht.
Nee.
Ja. Naja, also es ist von der Halbinsel Peloponnes und die ist natürlich sehr gebirgig in der Tat. Und da auch der Name. Ourinos heißt nämlich gebirgig und Ilios ist die Sonne, also die Gebirgssonne. Gebirgssonne und ich finde eigentlich, Sonne ist auch drauf, die hast du uns unterschlagen.
Habe ich gesagt,
Ja. Okay. Also es ist, passt natürlich, die Tuba ist was Merkwürdiges, aber ein Blickfang eigentlich. Und also der Name passt auch. Also das Weingut, die Familie, die das herstellt, heißt Semeli. Also für die, die es interessiert. Und ich finde wirklich, also hier steht auf dem Eipackzettel steht trocken, bouquetreich, ja. Mhm. Harmonische Säure finde ich auch. Und Stahltank ausgebaut. Mhm.
Das ist auch bei denen wohl die mittlere Qualitätsstufe des Weines.
Mhm. Dann sag doch mal, was sind Qualitätsstufen? Da gibt es noch.
Also die griechischen Qualitätsstufen, ja, die sind etwas komplexer.
Nee, die sind eigentlich wie bei uns, nur dass sie griechische Namen haben. Aber es ist eigentlich so eine, ich meine, klar, wir müssen uns ja vorstellen, als alles geregelt wird im 19. Jahrhundert, gehört Griechenland quasi zu Bayern.
Ja, genau.
Und Bayern hat ja eine Weintradition, die allerdings pfälzisch ist, weil die Pfalz ja durch zu Bayern gehört, also dass der zum Beispiel Reichsrat ist, ist aber da Reichsrat in Bayern war, ist.
Ja.
Und dann wird das natürlich geordnet, also nach dem Prinzip, aus dem dann halt auch die deutschen Klassen hervorgegangen sind. Jetzt habe ich hier gerade die Liste nicht.
Das ist ein bisschen doof. Typischerweise gibt es vier Klassen und halt einmal die Sektklasse quasi.
Ja.
Das sind so die vier Klassen.
Genau, und da geht es natürlich eben darum, dass es eben auch, es gibt halt den Lagenwein, der dann auch so heißt, es ärgert mich jetzt, dass ich jetzt gerade die Liste nicht hier habe.
4.2, ich schicke dir das, oder? Schick dir den direkten Link, da hast du.
Das ist einfacher, ja, genau.
So, guck mal hier.
Ja, jetzt geht's. Die Qualitätsstufen, genau.
OPAP, O-P-A-P.
Na, jetzt hast du mir da was geschickt, was aber wieder, das ist der ganze Wikipedia.
Nee, da ist, sollte eigentlich mit der Raute dich direkt in die richtige Richtung.
Nee, das tut's aber leider nicht.
Okay, 4.2.
4.2, dann gehe ich nochmal nach oben. 4.2, da ist es, Qualitätsstufen, genau. Also da stehen sie nochmal, die Abkürzung kann man sich natürlich schon merken. Es ist halt tatsächlich die höchste Stufe, ist natürlich tatsächlich eben auch wie bei uns geschützte Herkunftsbezeichnung höherer Qualität, heißt das, wenn man das übersetzt.
Zu können, genau, aus 28.
Biotitos ist die Qualität und Anotiras ist gehobene, von gehobener Qualität. Und dann haben wir die einfach nur die geordnet heißt das, glaube ich, Elenchomeni, das ist halt die höhere Qualität. Dann haben wir Topikos Inos, das ist halt, sind halt die Orts-, Landwein steht hier, Ortswein kann man auch sagen, mhm, aber natürlich auch mit festgelegter Herkunft. Dann haben wir Cava, das ist halt der Kellerwein, das ist halt ein bisschen so wie, also naja, Tafelwein, er sagt Qualitätswein, ist vielleicht mhm, die deutsche Stufe. Und dann haben wir natürlich tatsächlich den Tischwein oder genau, Tafelwein, Tafelwein, der auch so heißt. Mhm. Epitrapezios Inos, genau.
Was ich schön finde, dass die Griechen ihre...
Also es ist genau wie bei uns.
Ja.
Sie hier Tafelwein, Qualitätswein,
Lagenwein,
Lagenwein
und große Gewächse quasi.
Und die großen Gewächse,
genau.
Ja, es ist ja genau also, unser System.
Was ich aber sehr schön finde, jetzt auch als optischer Aufwachen bei den großen Gewächsen oder bei den Spitzenweinen, dass die mit einer roten Banderole am Korken versägt mhm, werden. Das heißt, man kann auch als Kunde relativ schnell erkennen, dass es sich um die höchste Qualitätsstufe handelt. Und das darf nur in diesem mhm, Fall benutzt werden.
Ja, ja.
Das heißt, man kann es jetzt nicht als Design- oder Marketing-Element an meine Flaschen einfach dran kleben, mhm, sondern es muss quasi damit die Qualitätsauszeichnung, also kann damit die Qualitätsauszeichnung
ja,
passieren.
Ja.
Was ich ein sehr gutes System finde, auch für den,
gut, ja, ja,
für den Kunden, der kann das auch relativ schnell
unterscheiden. Mhm. Ja, nee, das ist wirklich, da kann man schnell, weiß man schnell, woran man ist. Mhm. Finde ich gut, ja.
Ja, ja. Sollen wir zum Sekt übergehen?
Dann gehen wir zum Sekt. Dann sag mal was dazu.
Genau, also es ist halt, ich habe jetzt auch mit...
Typische Sektflasche.
Genau, typische schöne Sektflasche. Ich habe jetzt mit griechischen Sekt eigentlich nicht so stark gerechnet. Muss ich
nee, habe ich auch nicht. Deshalb war ich jetzt ein bisschen, ich hatte im Kopf, wir hätten drei Weine und ich meinte sogar, wir hätten einen vierten, das stimmte mhm, aber nicht. Und dann stellt sich heraus, das eine ist ein Sekt.
Genau. Und hier hält sich, ist ein Rosé-Sekt, und zwar 100% die Rebsorte Xinomavro. Mavro, ist das richtig ausgesprochen?
Xinomavro, das Xino. Ist irgendwas mit Schwarz. Nee, Rosé. Also, aber die Rebsorte heißt irgendwas mit Schwarz. Das ist, glaube ich, eine der... Ach ja, der schwarze Saure, hier steht es ja auch. Das ist einer, der sehr sehr dunkle Farbe hervorbringt. Und hier sieht man ja, selbst für den Rosé, wir hatten ja schon Roséweine hier und die waren ganz hell. Ja. Und für den Rosé ist er auch relativ dunkel. Dunkel,
genau. Schwarze Säure heißt er, sowas.
Schwarze Säure, genau.
Weil er kommt relativ aus dem Norden Griechenlands. Es ist da im Norden auch eines der großen Sorten, die da sind. Genau. Karke, Sandbödenmarke, ist ein leichtes Terrain gewohnt. Das heißt, der ist auch wirklich, die Farbe mag was anderes vermuten, aber es ist eigentlich ein sehr leichter Wein, der auf leichten Böden wächst. Genau. Mhm. In dem Fall halt ein ganz sehr, sehr dunkler Rosé, also es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Eine sehr schöne Flasche, das Logo unten ist silber gehalten mit ein paar, ich würde sagen, Eukalyptusblättern drauf. So sieht es so ein bisschen zumindest aus, so sterilisierte Blätter. Dann steht halt hier Akasis, würde ich sagen, wird es ausgesprochen, oder?
Mhm.
Sparkling 2017. Genau, dementsprechend.
Akakis,
genau. Genau, 11,5% ist halt auch ein Weingut, von denen wir heute zwei Weine haben. Das nennt sich
Kiriani.
Genau, und ja, wie gesagt, machen wir heute jetzt nicht auf. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert, wie der denn schmecken sollte. Ich habe da auch da ein oder zwei Rezensionen zu diesem Wein gefunden. Also es ist wohl auch ein relativ gängiges Weingut. Da sprechen sie auch wieder von Rosenblätter, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das denn schmecken kann. Genau, lebendigen Aromen von Erdbeere und Kirsche. Die sind wohl auch für diese Sorte relativ typisch. Ich tippe eher auf die Kirscharomen, die da drin sind. Eine sehr ausgeprägte Säure, die sehr energiespendend sein soll. Okay. Und dann zum Schluss wohl auch wieder eine leichte Süße. Also ich stelle mir das vor, dass es halt am Anfang doch ein sehr, sehr trockener, aber dennoch fruchtiger Wein ist und der auch dann vielleicht im Abgang mit der starken Säure, aber dennoch ein bisschen eine leichte Fruchtigkeit und durch eine leichte Süße bekommt.
Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen. Mhm. Also es wird wahrscheinlich Akakies ausgesprochen. Akakia ist die Akazie.
Ja, das sind Akazienblätter.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich die Ortsbezeichnung, wo der Wein wächst, denn mit Akazien hat es ja sonst nicht viel zu tun. Und es war ein Genitiv, also irgendwie sowas, denke ich. Oder Plural, kann es auch sein. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein interessanter Wein.
Mhm.
Und
ist ein Brüt vielleicht noch zu sagen, also ein trockener Wein. Das heißt, Restzucker bei Brüt darf ja etwas mehr sein als bei Wein. Ist in dem Fall 18 Gramm pro Liter. Säuregehalt von 6,6 ist eigentlich relativ okay. Das heißt, es klingt nach einer relativ harmonischen Mischung. Und es ist wirklich farblich, ist er wirklich sehr, sehr, sehr dunkel.
Ja, also ich denke auch, denn der wird nicht viel Kontakt. Also die dunkle Farbe entsteht ja aus der Haut,
ja.
Die ist noch mit drin in der Maische, wird allerdings frühzeitig getrennt. Deshalb, also wenn das so dunkel ist, dann muss man es frühzeitig trennen und trotzdem wird es dunkel. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Ja. Und der Name verrät es ja auch. Und jetzt sind wir tatsächlich schon im Norden, in Mazedonien, da kommt er her.
Genau, ja. Ganz im Norden, richtig. Eine typische Traubensorte in Mazedonien.
Gut, dann würde ich sagen,
gehen wir rüber zum nächsten Weißen.
Und verlassen jetzt
Griechenland.
Wir gehen jetzt in das große Griechenland, in das in die Magna Graecia.
Ich tue mal neutralisieren ein bisschen.
Genau. Und da setzt sich eben diese Tradition fort. Also Saint-Poussin ist auch nicht weit weg. Es ist auch am Ende dieses Trichters der Rhone, das ist ja die Landschaft, ist ja die Ebene, ist ja unten ganz weit, weil die Rhone sich ja aufteilt und da, wo sie oben zusammenläuft, liegt dieses Gebiet, also Saint-Péray. Und das ist natürlich dahin gekommen durch die griechische Kolonisation, die Weintradition. Und wie gesagt, in der Nähe, in Saint-Poussin, ist halt die erste nachgewiesene Weinkultur außerhalb Griechenlands, also in Südfrankreich.
Ja. Genau, jetzt haben wir von dem, ich kenne mich ja mit Ausländisch und Wein immer so schlecht aus, was da jetzt die Sorte ist und so weiter, aber gut, ja, darum mache ich auch diesen Podcast mit Ihnen, genau.
Das kann ich erzähl
mal, du hast doch hier so einen schlauen Zettel.
Genau, also
was trinkt man denn jetzt
hier? Biodynamisch ist der angeblich. Dieser Ort, wo der herkommt, ist ein Hang im Gebiet Saint-Péray. Und der Hang heißt Bius. Also man sieht, der typisch südfranzösischer Name, Biusse, südlich des Dorfes. Und dort gibt es eine gewisse Granitkonzentration.
Mhm.
Und das ist wohl besonders gut für den Weinbau an der Stelle. Man hört ja sonst eher von Kalk.
Ja.
Das ist ja nicht der Fall hier. Das ist eben eine traditionelle, die traditionelle Rebsorte der Gegend. Also das ist tatsächlich ein 100% Wein, 100% Marsan. Marsan ist die Rebsorte, von der ich jetzt wenig weiß. Müssen wir mal nachgucken. Ist aber eben genau eine traditionelle Weißweinsorte aus dem Rhonetal. Und hier steht tatsächlich aus dem nördlichen Rhonetal.
System?
Ursprünglich ist nämlich Marsan auch ein Ort, aber es ist dann eben auf die Rebsorte übertragen worden. Der wissenschaftliche Name ist Vitis vinifera Marsan. Und der wird an der Rhone angebaut, praktisch nur da und ein bisschen auch in Australien und Kalifornien, wo eben Auswanderer das hingebracht haben.
Ja.
Und das ist halt
ja, das ist es halt. Ja, also, und wie gesagt, die ist nicht nur traditionell, sondern das ist eben auch, genau, sogar eben, hier ist extra noch in dem Artikel Saint-Péray auch erwähnt. Dicke Blätter und so, gut, muss man jetzt nicht im Einzelnen beschreiben. Und genau, das ist so.
Aber mit der nördlichen war ich dann doch richtig, ja?
Ja, nee, da kommt das, also da ist liegt dieses Marsan.
Ja.
Aber wie gesagt, ist halt eine traditionelle Rebsorte des Rhonetals.
Okay.
Sehr heller Wein.
Ja, obwohl ich gelesen habe, dass die traditionell eigentlich sehr dunkel sein sollten. Das ist das, was ich mir nochmal angelesen habe. Mhm. Ist nicht in diesem Fall, also es ist wirklich ein leichtes Gelb. Mal gespannt, was da so zu also in der Nase ist ja doch relativ relativ dick. Okay, ich bin mal gespannt.
Schmeckt sehr alkoholisch, finde ich. Wie viel Alkohol hat er denn? Steht das drauf? Nö.
Oh ja, das ich weiß, was du jetzt meinst mit alkoholisch, ja.
Mhm.
Der schmeckt wirklich sehr, sehr dick.
Das muss doch nochmal alles
aufnehmen. Man merkt kaum Säure.
14%.
Okay.
14%. Doch, Säure ist da. Doch,
kaum.
Ein bisschen Säure ist
aber
da.
Aber wirklich.
Aber es ist halt wie soll man sagen? Also er ist, glaube ich, trotzdem trocken. Also, aber er ist, er hat halt wenig Säure, deshalb, also so viel Zucker muss er gar nicht haben. Mhm. Aber er ist betont. Also er hat so einen, süßlich kann man nicht sagen, aber so einen fruchtigen Ton.
Ich finde, er riecht so ein bisschen wie Marille.
Mhm.
Das ist so ein bisschen den Marille-Geschmack oder Geruch.
Marille würde ich auch sagen.
Marille, aber auch was Kräutriges.
Mhm.
Was noch, kann ich nicht definieren, aber es ist auf irgendwas aus dem Kräutergarten.
Mhm.
Irgendwas zum Kochen, irgendwelche Kochkräuter.
Ja, ja.
Rosmarin ist es nicht, es ist aber irgendwas in diese Richtung.
Ja, vielleicht tatsächlich mehr so, tatsächlich auch sogar mediterrane Kräuter.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich bin ein bisschen überrascht, weil der riecht relativ dick in der Nase.
Mhm.
Im Gaumen kommt er kräutig.
Ja.
Also sehr kräutig. Ich finde, die Süße kommt erst zum Schluss und dann kommt keine Säure.
Und dann.
Also er schmeckt.
Er ist auch nicht nachhaltig.
Gar nicht.
Ich finde.
Ich würde, wenn das jetzt ein deutscher Wein wäre, würde ich sagen, der ist abgestanden. Der war zu lang offen und der hat seine Säure, ist in dem Fall nicht. Ich glaube, das wird für die Rebsorte eher das Geschmacksbild sein.
Mhm.
Aber ich glaube, also wenn es ein Deutscher wäre, würde ich sagen, oh, der ist zu lang offen, da ist die Säure irgendwie raus oder sonst irgendwas.
Mhm. Ja, aber er ist sonst, weil er auch so schnell
komplett
weg ist, also ein bisschen wie ein Weißburgunder.
Ja. Der ist relativ schnell flach hinten raus. Mhm. Also ich finde, der erste Schluck ist ordentlich.
Also ist ein Top-Wein für leichte Fischgerichte.
Mhm.
Also die selber nicht so geschmacksintensiv
sind.
Ja,
das stimmt. Und ist auch ein Top-Wein für Leute, die keine Säure mögen.
Mhm.
Der ist
er ist auch nicht süß.
Nee.
Also ist fast, also Diabetikerwein darf man ja nicht sagen, weil das nie gut für Diabetiker ist. Naja gut, was heißt, also ihr könnt ja dann eventuell dann Insulin spritzen, dann ist es nicht so schlimm. Also Diabetikerwein darf man ja nicht sagen.
Mhm.
Aber er hat sowas, also dadurch, dass er nicht so viel Säure hat. Aber er hat, also er ist nicht, also es gibt Weißburgunder, die ich getrunken habe, die sind noch weniger, die haben noch weniger Säure.
Aber er ist auch im Geschmack her sehr unkomplex, er ist sehr einfach.
Ja, ja.
Also,
das stimmt.
Wenn man sich mal anguckt, wie der jetzt preis-leistungsmäßig steht.
Ja, das ist es.
Wenn ich, kriegst du hier so ein, ja, so ein, das stimmt, als Fischbegleiter, der darf halt nicht sehr aufdringlich sein, aber auch wenig Säure und auch so wenig Geschmack. Ja, so ein bisschen Marille, Kräuter, aber er ist nicht so meins. Also er macht... Ich finde jetzt nach dem zweiten, dritten Schluck merkt man auch das Alkoholische nicht so stark. Das war am Anfang, weil das fand ich auch sehr, sehr dominant. Ich dachte, oh, jetzt kommt noch ein richtig dicker Wein und richtig kräftiger Abgang. Ist beim ersten Schluck so gewesen, aber jetzt nach dem zweiten, dritten Schluck.
Nee, das ist es.
Ähm, ich finde ihn interessant, aber es ist nicht meins.
Nee, meins ist es auch nicht. Aber es ist halt eben wirklich eine traditionelle.
Ja, glaube ich. Also,
Geschichte, die halt auch wirklich, wirklich insofern gut passt, weil er tatsächlich an die griechische Tradition anschließt. Aber, also, überzeugt mich jetzt auch nicht so sehr.
Mhm. Also?
Nee, ich denke, wir kehren nach Griechenland zurück. Ins Kernland.
Ich glaube auch. Ich gucke mal. Ich habe den vorhin mal eingescannt, mal, was der so preislich liegt. So 10 Euro.
Mhm.
So ein 10-Euro-Wein.
10 Euro nur?
Mhm.
Naja, gut. Also die das Weinpaket war deutlich teurer.
Mhm.
Da müsste eigentlich teurer sein.
Also hier bei der Premium-App, Average-Preis 9,90 Euro. Hat auch hier ein Rating von 3,8 bei 110
Bewertungen. So,
ja, klar. Also alles unter 4 ist eigentlich, also alles unter 3,9, ne?
War ja, das ist gut. Alles über 3 ist eigentlich gut.
Also,
Also, wenn du bei Vivino bist, sind immer sehr kritisch.
Ja.
Du hast, also wenn das über 3 ist, ist der gut.
Also hätte 3,8.
Ja.
Okay, ja. Ist, also Etikett ist toll, also ist so ein bisschen Traditionsetikett mit viel Gold und Umrandung und alles schön und auch ein bisschen noch extra explizit nochmal, dass quasi eine Karte drauf mit dem Weinbaugebiet.
Und das sind halt diese typischen Flaschen, die man da von der Rhone kennt, also diese, die nach oben so
chronisch zugehen, genau. Ja. Also das ist,
Ja, aber wie gesagt, mittelmäßig überzeugend.
Ja, ich muss jetzt erstmal mein Glas spülen, ein bisschen.
Ich habe das schon getan.
Weil es kommt jetzt der erste Rote gleich mal ins Glas rein.
Hier nochmal so ein Snack-Mix.
Guck mal, darfst du natürlich nehmen zur Neutralisierung.
Neutralisieren.
Ich habe noch gar nicht gewarnt, wir haben heute Alkohol. Ja. Also denk dran, Warnhinweis, wir trinkt in Maßen, nicht in Massen. Und hier hat gerade Mahan noch ein paar geröstete Nüsse zu sich genommen, die auch gesalzen sind. Also auch da der Gesundheitshinweis, Fette und Salze. Achtet auf eure Gesundheit.
Genau. Ja, gut, dann kehren wir nach Griechenland zurück.
Genau, zu dem gleichen Weingut wie der Sekt.
Ja, und also Imathia, das ist halt diese Stadt in Mazedonien, Zentralmazedonien, die halt wichtig ist für die Geschichte Mazedoniens und im Grunde, weil Alexander der Große von daher halt in die ganze Welt gezogen ist. Also überhaupt ganz wichtig.
Ja. Genau, das ist jetzt auch ein Cuvée, wie so viele.
Ja.
Und zwar auch aus dieser Xino Marvo Sorte, 50%, 30% Merlot und 20% Syrah. Also auch eine Kombination, die man, glaube ich, dort ganz gut kennt, weil halt das dort die dominante Rebsorte ist, natürlich mit zwei Rebsorten ergänzt, die relativ gängig sind und daraus ein Cuvée gemacht, 14% Alkohol. Bin ich mal gespannt, wie der so schmeckt. Farblich, sehr dunkel.
Dunkel. Also
durch den Melo, glaube ich, wird es kommen.
Syrah und auch der Chinomavro.
Genau, der war ja sehr dunkel, stimmt. Dunkler. Dadurch extrem dunkle Note.
Ja.
Und
der Syrah auch, also von daher passt es.
Ja.
Aber du hast wirklich recht, ich glaube wirklich, dass dass die anderen Rebsorten, insbesondere der Merlot, soll das abmildern.
Ja, ich glaube es auch, aber.
Denn, ein bisschen er riecht.
Ich finde, er riecht.
Er hat, er hat so.
Ich finde, das Syrah riecht man auf jeden Fall durch.
Ja, das würde ich jetzt nicht beschwören wollen.
Also, ich finde schon.
Er hat so einen Tanningeruch. Mhm. Er hat, dieses, was man bei Rotweinen aus dem Duero-Tal in Frankreich oft hat, dass sie so ein bisschen nach Stall riechen.
Mhm.
Denn das sind sehr hohe Lagen dort und dadurch ergibt sich, gibt es viel Tannin.
Mhm.
Also hier vielleicht auch. Muss man mal sehen.
Mhm. Boah, ja. Boah. Gott. Mhm. schwierig zu
trinken. Begeistert,
sondern. Ja, schwierig zu trinken, würde ich sagen. Also pur, sehr schwierig. Der ist extrem, nach dem ersten Schluck, wo so ein bisschen Frucht kommt, kommt extrem eine trockene Front.
Ja.
Und dann
merkst du das Tannin, merkst du
komplett.
Und du merkst auch den Ausbau. Es ist, glaube ich, ausgebaut auch. Also eine Fassnote ist.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das merkst du auch sofort. Wenn der trocken wird, wird er auch direkt fassig. Also eine Fassnote kommt rein. Und dann ist der Geschmack sofort weg. Und meine Zunge ist immer noch holzig.
Ah, der Yannis Boutaris, der Winzer, ist seit 2010 Bürgermeister von Thessaloniki, der zweitgrößte Stadt Griechenlands.
Kenn ich, genau.
Er macht auch sehr gut Politik, ja, ist bekannt.
Mit
bekannt.
Urlaubsort auch sehr bekannt. Ja.
Vollmundige Cuvée, steht hier. Blend, klar. Ja, während sich die Säure im Hintergrund abspielt, naja, aber sie ist da. Stehen Würzaromen sowie Aromen von Kirschen und Brombeeren im Vordergrund. Genießen Sie mal zum gegrillten Rind oder Lamm. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist, glaube ich, wirklich zu solchen Rinder, also zum griechischen Essen passt sehr gut.
Mhm. Also was fest Knoblauch, fest gegrillt, irgendeinen schönen Spieß, das passt, glaube ich, sehr gut. Aber
ja, das ist ein Wein zum Grillen.
Zum Purtrinken sehr schwierig.
Zum Purtrinken schwierig, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen.
Der hört sofort auf der Zunge auf und wird holzig nach dem ersten Schluck.
Ja, es ist sofort trocken. Tannin ist ganz schlimm.
Sehr dominant.
Da steht hier sogar kräftiger Gerbstoff.
Ja, genau. Das stimmt, ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber also er hat eine gewisse Komplexität im Geschmack. Also das mit den Würzaromen würde ich unterstreichen. Und auch so eine Fruchtnote, die aber schnell eben weg ist. Also nur so im ersten Moment, wenn man das so schlürft.
Hier schreiben sie auch, dass der Abgang lang wäre, gar nicht.
Naja, das ist die Frage, was du meinst. Also ich finde, dieses Gerbende, das Tannin-Ding bleibt auf der Zunge.
Ja, aber es ist kein Abgang im Hals.
Nee, es ist kein Abgang im Hals.
Er bleibt lange auf der Zunge.
Ja, lange auf der Zunge.
Aber keinen Abgang hat er nicht wirklich.
Nee, nicht wirklich, das stimmt. Das stimmt. Also schwieriger Wein. Schwieriger Wein. Also ich glaube schon, dass der gut ist. Das ist, ich glaube auch, dass der in gewisser Weise sogar typisch ist für griechische Weine, für griechische Rotweine. Nun ist das jetzt keine Kunst und da ist ja auch dieser Chinomavro drin, der natürlich ein typisch griechischer Wein ist. Also ich finde, der ist sehr typisch. Und dadurch, dass er so ein bisschen abgemildert ist, ist er, also ich habe gerade auch vom Peloponnes griechische Weine getrunken, die viel schwieriger noch sind. Mhm. Und das ist hier durch die Abmilderung, ist das schon so ein bisschen an, sagen wir mal so, den europäischen
Gaumen angepasst.
Und der ist auch gefiltert. Du siehst ja, dass er relativ klar ist.
Das stimmt, ja.
Ich hatte griechische Weine, die halt wirklich traditionell sind, sozusagen von der Familie hergestellt, die dann auch trübe sind, weil sie halt nicht gefiltert worden sind. Und das ist hier anders. Also ich glaube, dass man versucht hat, es hier dem europäischen Geschmack anzupassen. Aber ich glaube, dass man ihn wirklich zum Essen trinken sollte und nicht so. Also das ist nicht der für den Kamin. Das ist
kein Sipping Wine, ne?
Nee, das ist nicht der für den Kamin haben. Das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja.
Ist mir wirklich sehr hart.
Aber wir werden es gleich kompensieren durch einen anderen. Aber immerhin, also
ich finde es interessant.
Interessant und der ist halt auch typisch. Und dann musst du ja bedenken, ist 2016. Das heißt, den kannst du noch mal locker 5 Jahre liegen lassen.
Ja, also die sagen halt 14 Monate im Barrique-Fass, im großen Stückfass.
Ja.
Ja, man und sechs weitere Monate dann auf der Flasche mal gereift. Ja. Und hier sagen sie Lagerfähigkeit 10 bis 12 Jahre.
Ja, das ist ja so. 2028 und ich denke, dann schmeckt er nochmal ganz anders. Gut, der ist jetzt offen, den können wir nicht mehr lagern. Mm. Aber dann wird er nochmal ganz anders schmecken. Da bin ich ganz sicher.
Vielleicht baut er auch etwas dieses Beißige der ganzen
Gerbstoffe ab. Ja. Ich würde den auch
dekantieren.
Ich habe jetzt eine tolle Dekantierflasche, also eine Karaffe. Den kann man oben drauf machen. Kennst du bestimmt. Dann kann man das umkippen, die Flasche drauf lassen, dann fließt das runter.
Ja.
Dann kannst du sie wieder umdrehen.
Ah, das
und dann fließt es zurück.
Ja,
und dann hast du in der Flasche und das ist dekantiert.
Ja, ja, genau.
Und wirklich sehr schön. Habe ich ganz billig beim Versandhändler meiner Wahl will ja jetzt keine Werbung machen. Ich habe einfach nach Dekantier, weil meine, ich habe eine Dekantier-Karaffe, aber die hat mich geärgert. Die kann man so schlecht reinigen und
das
alles.
Das ist das Schlimme mit Dekantier-Karaffen, ja.
Und dann wollte ich jetzt mal eine kaufen, die halt ein bisschen moderner ist, die man besser reinigen kann, die spülmaschinenfest ist und so. Mhm. Und da habe ich die gefunden und wirklich klasse. Also das ist ganz anders, vor allen Dingen dadurch, dass du es in die Flasche zurückfüllen kannst, hast du den in der Flasche, weißt, was das für Wein ist. Mhm. Ne? Also gerade wenn du dann auch Gäste hast, willst du den ja vielleicht in der Flasche präsentieren.
Ja.
Und das ist eigentlich super.
Also
es dauert etwas natürlich, das hin und her.
Ja, das weiß ich ja.
Weil da auch Luft mit reinkommen soll. Mhm. Bla, die haben da so ein spezielles Zwischenstück, was eben auch noch Luft ansaugt, ohne dass es ausläuft. Und dann, das ist wirklich, also weiß nicht, ob es aus Deutschland kommt, aber hat was von Ingenieurskunst.
Okay.
War ganz billig, weiß nicht, Amazon Basics, aber so in der Art.
Okay. Also du sagst, war auf jeden Fall eine gute Investition.
Ja, muss man sagen.
Ich muss jetzt den mal wegschütten, weil er ist mir zu stark.
Ach ja, das ist so, wir haben jetzt einen winzigen Schluck im Glas gehabt. Also.
Und ich werde nochmal jetzt mal neutralisieren und bin dann gespannt auf den nächsten.
Also wie gesagt, das große Griechenland weitet sich ja auch nach Italien, Süditalien. Und da gibt es bis heute die griechische Weintradition, aber nach Rom kommt sie halt über die Etrusker, über Tuskien, also dann später die Toskana. Und da gibt es halt einen Traditionswein, den alle kennen, nämlich den Chianti. Und deshalb wollen wir mit einem Chianti aufhören, weil das sozusagen die moderne Version ist. Und eben eine Weiterentwicklung der griechischen Weintradition. Und weil wir nachher italienisch essen gehen
wollen. Genau.
Das war jetzt ein bisschen schwierig mit griechischen Weinen und dann italienisch essen. Wir haben zwar jetzt hier in der Nähe auch ein sehr schönes griechisches Lokal entdeckt, aber das ist dann immer, wir wollten heute, irgendwie hatten wir Lust auf italienisch. Ja, und dann machen wir jetzt den Übergang mit einem Chianti Classico. Ein in Deutschland leider etwas in Verruf geratener Wein.
Ja, ist halt in den 80er, 90er
Jahren. Durch die Billigweine. Das ist aber kein Billigwein, wie man schon erkennt, an dem schwarzen Hahn, der drauf ist und oben natürlich auch die Steuermarke und so. Mhm. Also das ist ganz was Außergewöhnliches. Und zwar heißt der Berardenga, man merkt schon, das ist ein nicht so italienisches Wort. Mhm. Das ist, wie man merkt, möglicherweise germanischen Ursprungs. Denn die Germanen sind bis nach Mittelitalien gekommen. Und da haben wir jetzt wirklich, und das macht eigentlich die Toskana so einmalig. Mhm. Das ist halt tatsächlich ein Schmelztiegel, wo man über die Etrusker halt die griechische Tradition hinbekommen hat, dann natürlich die lateinische sowieso und dann eben auch, waren die Germanen dort später und gut, die Toskana ist wie die Pfalz der Sonnenmaschinen.
Ja, klar.
Die Toskana ist sozusagen die Pfalz Italiens.
So ist das.
Und hier sind wir jetzt südöstlich von Siena. Fattoria Felsina. Felsina ist, glaube ich, der Ort auch. Das weiß ich nicht genau. Mit dem berühmten Felsina Chianti, der eben auch in 12 Monate in Fässern gereift ist. Und ja, Sangiovese ist natürlich die Rebsorte, die dort angebaut wird. Und das ist immer rein Sangiovese und wir haben gerade in der südlichen Toskana eben so eine Mischung von verschiedenen Böden. Mhm. Ja, also Quarz, Lehm, Sandstein, Kiesel, Kalk, da ist alles. Und das schlägt sich in den Weinen nieder. Deshalb sollte man eben immer gucken, dass man vielleicht auch einen aus der südlichen Toskana kommt. Der meiste Wein, also das Anbaugebiet des Chianti, ist ja um Siena herum. Ist praktisch direkt bei Siena, da war ich ja auch schon öfter, auch dienstlich. Aber wenn man etwas weiter nach Süden kommt, hat man natürlich noch mehr, hat man vielleicht noch die interessanteren Weine, weil eben auch die Bodenlage anders ist. Hoch ist es ja überall. Also die Toskana ist nicht immer was für Radfahrer, weil man ständig rauf und runter muss.
Ja.
Und ja, schauen wir mal.
Das ist jetzt auch die höchste Qualitätsstufe, gell? Von dem.
Das ist
DOC, genau, G, genau, also, mit G, richtig, ja.
Also Garant.
Ja, ist es nee,
nee. Denominazione nee. D'origine klar. Controllata e garantita oder so.
Genau, ja.
Das ist halt, naja, die muss dann immer auch direkt vor Ort verarbeitet
genau,
sein.
Richtig,
das ist,
genau.
Das ist der Punkt.
Der Punkt, genau.
Na, ansonsten kannst du es halt in Strahlfässern ab.
Ja.
Dann ist immer noch Dock, aber
genau.
Kann woanders hergestellt
werden. Genau, und darum ist das G ganz wichtig.
Das G dann. Ist wichtig, damit das direkt da vor Ort und nach den Traditionen hergestellt
genau.
Werden muss. Das ist halt auch die Produktion der Traditionale da. Aber das ist jetzt. Ja, also auch so ein bisschen Riechwein, würde ich sagen. 13% Alkohol übrigens.
Oh ja.
Auch dunkel.
Ja, sehr dunkel auch.
Also
ja.
Ist ja das Sangiovese.
Noch dunkler als der, was wir gerade eben im Glas hatten. Darum heißt der auch Gallo Nero. Der schwarze Hahn, ja.
Gallo Nero, ja, das ist aber das Gütesiegel.
Das Gütesiegel, ja, ja. Ich meine aber auch.
Ja, gut, der Sangiovese ist immer dunkel, also von daher. Nun, was sagst du?
Ich muss noch einen Schluck nehmen. Ich habe noch.
Was sagst du?
Extrem. Auch nicht sehr langanhaltend. Das ist mir das Erste, was mir auffällt. Ich dachte, wenn du wieder den in den Mund nimmst, merkst du, er ist wirklich ein dicker Kern. Der ist breit, er ist wirklich lang. Man merkt auch den alkoholischen Gehalt. Dann kommt er aber relativ trocken auf die Zunge. Und ein Abgang ist eher eine leichte alkoholische Note als eine Geschmacksnote zu erkennen. Wieder auch kein Sipping-Wein. Ich würde auch sagen, ein guter Essensbegleiter. Aber er ist auf jeden Fall dicker. Also er ist auf jeden Fall, der hat mehr Struktur.
Er hat auch Tannin, aber ist nicht ganz so aufdringlich.
Ja.
Wie in dem anderen.
Mhm.
Wie in dem Griechischen.
Das stimmt, er ist etwas.
Also er ist gefälliger, das kann man auf jeden Fall sagen.
Also ist auf jeden Fall dicker, breiter. Und was mich so ein bisschen irritiert ist, dass der nicht so lang ist. Ich kenne eigentlich Chianti immer so einer, der im Geschmack relativ lange nachhält. Da hast du ein richtig.
Bisschen hält er, aber gerade im Vergleich zum letzten.
Ja.
Du merkst, der ist anhaltend damit.
Mhm. Aber hier merkt man so ganz klassisch Chianti Waldfrüchte, aber ich finde hier ganz stark Preiselbeeren. Nicht die süßen.
Ja.
So,
ja.
Nee, Johannisbeeren. Entschuldigung, Johannisbeeren. Nicht Preiselbeeren, sondern Johannisbeeren.
Ja, ich fand Preiselbeeren oder Cranberry oder so treffender, weil Johannisbeeren schon sehr sauer sein können und natürlich auch nochmal, wenn du die Kerne dazu nimmst, ist es auch ein bisschen bitter.
Aber das ist ja dieses.
Das ist nicht so. Also bitter ist er nicht.
Nee, aber er hat so wirklich dieses pelzige Tannin auf der Zunge.
Tannin hat er auf jeden Fall.
Ganz stark.
Ganz stark, ja. Also insofern sieht man die Tradition. Und das ist ja auch tatsächlich so, also die genaue Herkunft des Sangiovese ist umstritten. Aber es gibt eine Theorie, nachdem der es aus zwei Sorten eine Kreuzung sein soll, Cinghiaggiolo, das ist eine italienische, und Calabrese di Montenuovo. Und Calabrese di Montenuovo ist tatsächlich ein Wein, der in der Magna Graecia, also der tatsächlich aus der griechischen Tradition stammt. Also von daher passt das schon
sehr gut.
Absolut, absolut. Passen die wunderbar, also hintereinander sozusagen.
Also ich glaube, was.
Also eine Theorie, also wie gesagt, drei verschiedene. Also es gibt Untersuchungen, die zu drei verschiedenen Ergebnissen geführt haben. Also es ist schwierig mit.
Ich habe mir gerade überlegt, zu was würde ich den trinken? Zu was für ein Gericht? Ich glaube hier, das ist für mich wäre es ein Winterwein, Wildgerichte.
Na, der war hier auf unserer Herbst.
Ja, okay, Herbst-Winterliste würde also passen. Also Pilze, glaube ich auch, würden ganz gut passen, wenn wir jetzt mal vom Fleisch weggehen. Oder was, glaube ich, noch gut passt, ist, wenn du so einen richtig pikanten Käse hast, also zum Beispiel so einen pikanten Gorgonzola.
Dazu, ich finde, das ist tatsächlich ein Käsewein. Mhm. Das finde ich auch. Also ich glaube, dass zum Fleisch kann man, aber ich finde das ein Käsewein. Weil vor allen Dingen, also ich glaube auch, dass man die Böden durchschmeckt. Also hast ein bisschen so einen Kalkgeschmack, also ein bisschen was Salziges ist drin. Also mineralisch. Es ist ein bisschen drin. Mhm. Und das würde ja vollkommen untergehen, wenn du das jetzt mit so einer Bratensoße. Also ich glaube wirklich, das ist ein Käsewein.
Ich überlege gerade, also Gorgonzola, ein scharfer, pikanter Gorgonzola würde ich dazu essen. Dann einen schönen Pecorino aus Schaf und Ziege, wegen der starken, scharfen oder Ziegengeschmack, der durchkommt. Du brauchst halt irgendwas, was so ein bisschen geschmacklich durchkommt, nichts Mildes. Also generell alles, was scharf ist, also einen scharfen Geschmack.
Ja, ich habe jetzt gerade ganz billig gekauft aus dem Supermarkt Pecorino, aber aus dem Latium, aber also ich schütte mir da jetzt immer, da erinnere ich an unsere letzte Folge, wenn da jetzt immer Balsamico-Essig drin war, so lecker, da kann man eigentlich dann gar keinen Wein mehr dazu trinken, weil das halt nicht passt.
Ja.
Aber man könnte auch stattdessen den Wein dazu trinken, ja.
Wie heißt denn dieser aus dem Piemont, der eine ganz bekannte Käse?
Piemont ist aber kein Pecorino.
Nee, ist kein Pecorino, ist aber auch aus Kuh und Schaf. Oder Schaf und Ziege gibt es einen Hartkäse.
Ja, also im Piemont gibt es leider sehr viele Käse.
Der heißt wie der Wein. Barolo? Barolo?
Barolo ist ein Wein aus dem Piemont.
Aber ich meine, aber wie heißt der? Tess. Oh Gott.
Ich weiß nicht, was du meinst. Also
warte, ich gucke, ich gucke.
Der Räucherkäse, den könnte ich mir auch sehr gut dazu vorstellen. Also ein Provolone würde auch gut passen.
Ja, das ist der.
Also kannst du einfach einen italienischen Käseteller.
Nee, pass auf. Ich zeig dir, was ich im Kopf habe. Ich habe ihn gefunden. Mein Bookmark, guck mal hier rauf. Testun al Barolo, heißt der so? Guck mal, der da. Das ist der,
Testun al Barolo, das ist der große Barolo-Kopf, wörtlich übersetzt. Testun ist im Dialekt der große Kopf. Also schlussendlich wäre es Capone, aber Testun al Barolo.
Genau, und den habe ich im Kopf, weil der wird nämlich in kleinen Eichenfässern und Barrique zusammen verarbeitet und darum kriegt er so einen ganz kräftigen Geschmack und ich glaube, der könnte ganz gut dazu passen.
Ich kenne den gar nicht.
Kennst du den gar nicht?
Da ist mir wieder was voraus.
Den kennst du nicht?
Nee.
Den kriegst du in gut sortierten Käsetheken.
Glaube ich. Also es ist sicherlich, das sieht so aus, das hätte ich ja schon mal gesehen.
Ja.
Aber nicht gegessen.
Und zwar auch hier in Berlin. Ich gehe ganz gerne in einen Käseladen in Kreuzberg. Und da
kannst du mir ja mal den Link schicken.
Ja, schicke ich dir.
Ich muss morgen sowieso noch, aber das werde ich nicht machen, weil ich ja dann erstmal weg bin. Aber ein Kollege von mir möchte Eselsalami haben und meinte, die gäbe es in KDW.
Da muss ich hin. Kann man ja vorbei, geht, das ist nicht das Problem.
Ja, aber das mache ich dann später, denn jetzt, wenn die bei mir erstmal wochenlang rumliegt, ist es besser.
Ja, aber den, wie gesagt, den gibt es.
Und sicherlich werde ich im KDW auch den Testun
da sowieso, da wirst du ihn finden, auf jeden Fall. Und den musst du probieren, wie gesagt, die umso besser er ist, umso schwärzer quasi die Haut oben ist oder unten, dann bist du quasi auf dem richtigen Weg.
Ja. Übrigens, weil wir vorhin vom Chianti Classico als Billigwein gesprochen haben, also kannst natürlich, du brauchst im Chianti Classico nur 80% Sangiovese. Du kannst da andere Sachen dazu tun.
Okay.
Und der ist jetzt hier natürlich 100% und das erhöht natürlich die
Kosten natürlich, und dementsprechend, also auch dementsprechend auch darum, dass er auch höhere Tannin Geschmack dadurch, weil er halt dann durch noch.
Na gut, der war dann auch noch im Fass und so 12 Monate, das ist ja auch noch was. Ja, und die Bezeichnung Chianti geht tatsächlich auf einen etruskischen Familiennamen, also weil tatsächlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich auf einen etruskischen Familiennamen zurück. Also hast da wirklich die Tradition, die anschließt an diese antike, den antiken Link zu Griechenland, die ja auch mythologisch dargestellt wird, zum Beispiel in der Aeneas, in der Geschichte von Aeneas, der aus Troja gekommen sein soll und dann nach Rom, und, also ins Latium und dann dort eben mein Stammvater Roms ist. Also diese mythologische Erzählung, die auf wohl mündliche Überlieferung zurückgeht und dann eben von Vergil zu einer großen epischen Dichtung umgesetzt wurde. Also auch da sehen wir diese Verbindung zu Griechenland über ja im Grunde ja natürlich da nicht über die Etrusker, aber das Ganze ist etruskisch und da kommt auch der Wein her. Und sogar die Bezeichnung Chianti. Und das wird halt in dieses Chianti-Anbau wird in 6 Zonen eingeteilt und ich weiß jetzt nicht genau welche, aber das ist hier eine der südlichen Zonen. Und ja. Und hat natürlich ein breites Publikum erreicht. Leider eben nicht immer mit Erstklassigen. Aber hier haben wir tatsächlich offenbar einen Erstklassigen. Du kannst ja mal gucken bei Vivino,
Was der auf der Uhr schlägt.
Aber ja. Übrigens, ja, ich denke schon, dass der also über 10 Euro.
Ja, definitiv. Also ich gucke mal, was Vivino dazu sagt. 3,7 hat er bekommen auf der Richterskala.
Also weniger als der andere.
16,95.
Ja, das passt.
Das passt in meine
Schätzung. Übrigens ist der, weil der Chianti-Wein hier so verrufen ist, das sollte er eigentlich nicht sein, denn es gibt ein altes Weingesetz.
Ja.
Also von 1716.
Ja.
Da hat der Cosimo der Dritte von Medici hat eben schon da in Florenz ein Weingesetz erlassen, um die Produktion zu regulieren und festzulegen, dass halt nicht jeder Wein dort vermarktet werden darf.
Okay.
Und dass der Chianti-Wein eben rein sein muss oder überwiegend aus Weinen aus dem Chianti bestehen muss. Also das ist sozusagen das Reinheitsgebot, aber eben für Wein jetzt. Ne? Das ist klar. Allerdings hat man das Produktionsgebiet dann erweitert und hat eben auch zugelassen, dass es eben runtergefahren werden kann auf 80% und dann hat man eben Weine genommen, die nicht so gut sind.
Aber man darf dann trotzdem Chianti draufschreiben und muss nicht irgendwie draufschreiben, dass Chianti, also eine spezielle Zusatzauszeichnung oder 100%
ja, ist. Ja doch, es gibt dann natürlich, also nee, es muss immer nur 80% sein, muss nicht 100% sein, aber es gibt dann eben DOC und DOC G.
Klar, aber
Aber
es hat ja erstmal nichts damit zu heißen, ob du eine andere Weinrebe zumachen musst, ohne es praktisch weiter zu deklarieren. Du kannst, wenn du jetzt auch nur 80% Chianti drin hast.
Du was anderes, kannst 20% anderes dazu
tun. Genau, aber darfst trotzdem noch Chianti Classico nennen.
Darfst trotzdem noch Chianti Classico nennen.
Okay, verstehe.
Aber wenn du halt DOC G haben willst, bei Classico weiß ich nicht, da bin ich nicht ganz sicher, ob das mit dem Classico nicht sogar an das DOC G gebunden ist, das weiß ich aber nicht. Dann muss natürlich tatsächlich, also dürfen auch 80% nur sein, aber du musst natürlich dann
die Weinreben aus dem Gebiet nehmen.
Und du musst es dort herstellen nach traditionellen
Verfahren. Das ist klar, aber
Das ist doch schon so eine gewisse Einschränkung.
Ja klar, aber 20% ist natürlich schon auch eine Variation, wo du sagen kannst,
ja, aber das liegt wohl in der Tradition, dass man da noch anderes hinzugibt. Und von daher wird das eben auch gemacht.
Okay.
Ja. Aber wie gesagt, dieser ist eben offenbar sogar hundertprozentig und ist halt ein bisschen was Besonderes, auch mit der langen Lagerung und so. Genau. Also ich habe jetzt von dem Reinheitsgebot von 1716 gesprochen, aber es gab schon vorher Versuche, den Weinanbau zu schützen. Mhm. Also es gibt die sogenannte Lega del Chianti, also die Chianti-Liga, mhm. die es bereits im Mittelalter gab. Ah, okay. Die haben schon im Mittelalter gemerkt, dass sie besseren Wein haben als anderes, mhm. anderswo, und haben versucht, das dann irgendwie zu schützen. Mhm. Also das ist schon... Das ist schon interessant. Also mhm. da gibt es also wirklich eine ganz alte Tradition, und die schließt eben tatsächlich an die Etruskische mhm. und damit im Grunde an die griechische Tradition mhm. an. Also wir haben wirklich, hier kann man schön sehen, dass halt der griechische Wein sozusagen der Vater der europäischen genau, oder ja. die Mutter der europäischen Weintradition mhm. ist. Eben gerade in Südfrankreich oder sogar dann also bis zur mittleren Rhone. Mhm. Norden würde ich da noch nicht sagen.
Ja, Norden, doch, das ist, glaube ich, schon, ich war da schon recht.
Naja. Ja. Aber die Rhone geht bis nach, die geht bis in die Schweiz, und das ja. wäre dann der Norden. Und ja, wie gesagt, also wir haben einmal den Strang nach Frankreich und einmal den Strang nach Italien. Mhm. Nach Spanien kommt der Wein erst über die lateinische, also ja. über die römische Tradition. Ja. Also dann in gewisser Weise auch versetzt. Mhm. Also nicht direkt aus Griechenland. Also meines Wissens. Mhm. Wenn Leute da mehr wissen, können sie es ja in den Kommentaren schreiben. Wir freuen uns ja über Beiträge.
Definitiv.
Ja, und nach Deutschland natürlich auch über Rom. Also das ist klar. Das ist ja dann, die Römer haben das alles mitgebracht nach Norden. Und naja, es wird jetzt immer besser durch den Klimawandel. Ne? Und sogar jetzt schon habe ich gehört, ich hatte neulich in Franken die Gelegenheit, Wein zu trinken, mhm. und da wurde schon gesagt, es wird zu trocken. Mhm. Es wird zu trocken. Da war ich also schon sehr überrascht. Also wir haben ja immer gesagt, na, der Klimawandel hat negative Seiten, aber die positive ist, dass der deutsche Rotwein besser wird.
Ja.
Aber wenn es jetzt zu trocken wird, bedeutet das natürlich, dass es dann auch nachteilig sein wird. Also und es ist in der Tat inzwischen gerade in Süditalien zu heiß für mhm. den Wein. Und auch in Frankreich, also die traditionellen Anbaugebiete, Bordeaux und so, das wird sehr schwer bald werden mhm. mit dem Weinbau dort. Und dann muss man den Wein beschatten und dauernd gießen, das ja. ist wahnsinnig teuer.
Ja, ja, klar. Das wird sich auf die Preise auf jeden Fall auch niederschlagen.
Klar, natürlich bei den Hochpreisweinen, da kann man sich das leisten mit ja. der Beschattung und mit dem
zusätzlichen Bewässern.
Und mit dem Bewässern.
Aber klar, bei dem, sag ich mal, in den kleineren, also in den Einstiegs- und Medium-Segmenten wird sich das natürlich schon signifikant auswirken, weil du natürlich dann auch mehr Ernteausfall hast. Dementsprechend hast du mhm. weniger Ertrag pro Rebfläche.
Also sicherlich auch manchmal für manche positiv, wenn genau. die Preise steigen.
Ja. Ja, na klar. Dann überlegst du halt, ob du dann sagst, okay, du machst dann wirklich nur noch auf Qualität, du machst Spitzenlagen und riskierst das auch damit zusätzlich Beschattung und Bewässerung. Natürlich auch der Klimawandel bringt nicht nur die positiven Effekte mit, sondern auch die negativen, wie zum Beispiel auch mehr Sturm, mehr Unwetter oder
ja, ja. Und Hagel.
Genau.
Hagel ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Also das haben wir ja oft von Winzern gehört, die unter Hagel gelitten haben. Und naja, und dann kommt natürlich auch dazu, dass sich durch den Klimawandel das Wetter weniger ändert, dass also über lange Zeit die gleiche Wetterlage
genau,
ist.
Sehr heiß.
Oder wenn was? Es halt über lange Zeit heiß ist, ist es schlecht. Ja. Und wenn es auch über lange Zeit, wenn der Winter sich lange hinzieht, hast du auch das Problem, dass dir im April alles abfriert.
Ja.
Und das sind alles so Sachen, die nicht so gut sind. Mhm. Und Trockenheit, das ist auch schlecht. Ja. Natürlich auch, wenn es zu nass ist beim Wein, schwierig.
Mhm. Ja, weil dann Fäule und so.
Das fault und so, aber das ist schon ein Problem, wenn jetzt wir so lang anhaltende Trockenheit haben. Also das merkt man ja auch. Wenn das eine Jahr trocken ist, das nächste Jahr trocken ist, dann irgendwann die tiefen Bodenschichten trocken und dann
genau. ist
nichts mehr.
Naja.
Das ist halt wirklich, also man muss das Negative da schon sehen. Ja, noch eine Sache. Griechenland hat ja so eine lange Weintradition und natürlich haben sich die griechischen Philosophen auch daran gestellt, dass die Leute so viel trinken.
Ja.
Und die Stoiker haben dann auch verkündet, dass man das nicht dürfe und so. Und Pythagoras, sein Praktiker, hat ja dann den pythagoreischen Becher konstruiert. Mhm. Das ist sehr interessant. Ich habe es auch verlinkt. Das ist ein Becher, wenn man den so voll macht, dann läuft er aus.
Okay.
Aber er läuft nur aus, wenn man ihn so voll macht. Denn da ist so ein, ja, so eine Art Siphon.
Ah, drin. Ja, ja, ja.
Und der Siphon, also praktisch ist unten ein Loch, was dann nach oben geführt wird. Mhm. Und erst wenn praktisch über, also in der Mitte ist dann noch so eine Stange drin. Und wenn man die, da ist halt der Hohlraum drin. Mhm. Und wenn man halt darüber füllt, dann wird es ausgelöst.
Ja, klar.
Und Siphon bedeutet ja, wenn da einmal das fließt, dann fließt es,
bis
der Becher leer ist.
Ja.
Und das fand ich halt bemerkenswert. Zumal mir das Siphon-Konzept besonders ins Herz gewachsen ist. Denn ich habe in meinen Forschungen ja einen Effekt entdeckt im Sprachkontakt, den sogenannten, den ich Schleuseneffekt genannt habe. Und ich habe später festgestellt, dass die Bezeichnung Schleuseneffekt nicht gut ist. Im Deutschen kann man das schon verstehen. Also die erste Kontaktsprache sorgt dafür, dass die nächste Kontaktsprache leichter Zugang hat zum, zu der zur sogenannten Replikasprache. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Maltesische anschaut, die englischen Lehnwörter im Maltesischen sehen alle so aus, als kämen sie aus dem Italienischen. Mhm. Also das Italienische diesen Schleuseneffekt ausübt auf das Englische und die Entlehnung, die Muster bereitstellt für die Entlehnung aus dem Englischen, und im Grunde ist dann auch das Sizilianische, was noch vor dem Italienischen ist. Also es gibt halt da diesen multiplen Schleuseneffekt. Und ich habe das Schleuseneffekt genannt und dann festgestellt, dass die Bezeichnung irgendwie schlecht ist, weil auf Englisch heißt Schleuse Lock.
Ja,
und das ist das Gegenteil von dem, was ich sagen wollte. Und da hat halt ein findiger Kopf, Peter Bakker, hat dann für das Englische die Bezeichnung Siphon Effekt, also Siphon-Effekt, also das ist Übersetzung für meinen Schleuseneffekt gefunden, und das finde ich sehr gut. Also jetzt würde ich gerne auch auf Deutsch auch Siphon-Effekt sagen, aber wenn man einmal über Sachen geschrieben hat und nicht nur einmal, dann ist es schwer, die, aber Siphon-Effekt, und hier bei dem pythagoreischen Becher war ich da sehr dran erinnert, das ist nämlich genau das Prinzip, und das ist schon toll. Also ich habe auch gesehen, man kann sich so einen Becher irgendwo auch bestellen. Ich versuche einen mal zu bekommen. Also
für mich ungeeignet.
Becher der Mäßigung heißt der. Oder Becher der Gier.
Na.
Je nachdem. Wieso für dich ungeeignet? Du musst dich auch mäßigen.
Zunehmend Alter. Oh, es gibt sogar hier einen. Ich habe direkt eine Premiere-Karte gefunden. Ihr schickt das gleich mal.
Ah ja. Also ich finde das gut. Das ist eine schöne Sache.
Mhm.
Also, naja, vor allen Dingen, der Witz bei der Sache ist, wenn du den Siphon so durchführst, dass er durch den Fuß geht und den Leuten das vorher nicht sagst, ist natürlich so, wer es zu faul füllt, der schüttet sich alles auf die Hose.
Ja.
Und bei Rotwein, schwierig.
Ja.
Ich bin ja mal, ich habe mir ja mal einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug gekauft. Und beim ersten Tragen des schwarzen Anzugs ist der begossen worden mit Rotwein. Und weißt du, wer schuld ist? Indirekt?
Nee.
Annette Schavan.
Ach so, echt?
Die war nämlich damals Bildungsministerin.
Ja, ja.
Und ich war bei einer Veranstaltung des Hochschulverbands, wo sie gesprochen hat.
Mhm.
Und sie kam halt mit ihren, damals war sie ja Ministerin, das heißt, sie kam mit Personenschutz in den Saal, und dann mussten alle so zur Seite treten wegen des Personenschutzes. Und dann hat ein anderer Teilnehmer der Veranstaltung ist, ich hatte mein Glas Rotwein in der Hand und ist zurückgetreten und hat irgendwie bei der Gelegenheit den ganzen Rotwein über meinen, also nicht meinen, ich hatte zwar auch ein Glas Rotwein, aber es war sein Rotwein, ja, verschüttet über meinen schwarzen Anzug, was ich das erste Mal getragen habe. Und kann man ja sagen, auf einem schwarzen Anzug kann nicht viel passieren.
Ah, doch, sieht man.
Das aber man sieht es, ja. Und ich musste dann, das war in Weimar, ich musste dann in Weimar eine Reinigung suchen, weil ich nur den einen Anzug hatte. Und am nächsten Tag musste ich ja auch irgendwas machen.
Mhm.
Und da, das war schwierig, weil die alle gesagt haben, nö, Reinigung bis zum nächsten Tag, haben wir nicht, unmöglich. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist egal, hier zahlen andere.
Genau.
Und habe dann mit den Geldschein gewunken, und es ging dann tatsächlich irgendwann bei einer bestimmten Summe.
Mhm.
Haben sie dann sehr schön gemacht. Also wirklich die Reinigung, die Leute haben sich ins Zeug gelegt. Muss mich dann nochmal nachgerade bedanken, denn sonst hätte ich am nächsten Tag
nackt dagestanden.
Ja, man hat, wenn so eine Veranstaltung nur 2 Tage dauert,
klar, hast du nur
dann nimmst du nur einen Anzug.
Ja, das ist verständlich, klar.
Also ich hatte natürlich noch einen Pullover mit, aber kannst ja nicht zu einem Empfang gehen im Pullover.
Ja, ich würde sagen, wir lassen uns auch unsere Hörer mal gehen, weil wir wollen nämlich noch was essen.
Wir wollen was essen, genau.
Dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir freuen uns über Feedback über alle Kanäle.
Genau. Und vielleicht weiß ja auch noch jemand mehr über griechischen Wein. Nehmen wir gerne an.
Genau.
Und wir wollen ja irgendwann auch nochmal griechisch essen.
Ja.
Und dann eben auch noch griechische Spezialitäten hier darstellen.
Ja, ja,
das war ja die Planung.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Ja.
Gut. Dann vielen Dank und tschüss.
Tschüss.